Ich lese aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, der Text, der auch der Predigtext ist. Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr keinen Anteil am Leben. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tode erwecken, denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater. Genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. Das ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Es ist nicht wie das Brot, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind trotzdem gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das sagte Jesus, als er nahe Kapernaum vor der jüdischen Versammlung lehrte. Nachdem sie diese Rede gehört hatten, sagten viele Jünger von Jesus: Das war eine unerträgliche Rede. Wer kann ihm noch länger zuhören? Jesus war sich darüber im Klaren, dass seine Jünger empört waren. Er sagte zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? Werdet ihr das auch noch tun, wenn ihr seht, der Menschensohn steigt zum Himmel hinauf, dorthin, wo er vorher war? Der Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und schenken Leben. Aber unter euch gibt es einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer von ihnen nicht glaubte und auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu: Deshalb habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es der Vater ihm nicht möglich macht.
Ihr Lieben, ich lese aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, dem Johannesevangelium, das 6. Kapitel, Vers 66. Daraufhin wandten sich seine Jünger von ihm ab und zogen nicht länger mit ihm umher. An Jesus scheiden sich die Geister. Jesus ist anstoßerregend. Es gibt die einen, die finden ihn cool, die anderen finden ihn doof. Es gibt die einen, die stimmen ihm zu. Und die anderen, die lehnen ihn ab. Jesus stößt auf Liebe und auf Hass, auf Nachfolge und auf Verfolgung. An Jesus scheiden sich die Geister. Jesus ist anstoßerregend. Soweit nichts Neues. Aber hier steht noch etwas anderes. In diesem Vers lesen wir: Daraufhin wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und zogen nicht länger mit ihm umher. Seine Jünger, sein engster Kreis, die Leute, die ihr Leben zurückgelassen haben, um mit diesem Jesus von Nazareth durch die Gegend zu ziehen. Die haben alles zurückgelassen, weil sie gesagt haben: Ich möchte sehen, was dieser Mensch tut. Ich möchte hören, was er sagt. Ich möchte in seiner Nähe sein. Ich möchte von ihm lernen. Ich möchte von ihm geprägt werden. Viele seiner Jünger brechen diese Nachfolge ab, reichen die Kündigung ein, drehen ihm den Rücken zu und gehen weg. Seine Fans, seine Follower, seine Freunde. Warum? Was ist passiert? Was hat dieser Jesus gesagt oder getan, dass viele seiner Jünger sagen: Nee, so weit und nicht weiter. Das war zu viel. Das war verrückt. Ich gehe. Ich gehe nach Hause. Ich kündige. Was ist passiert? Kurzum, es ging um Brot. Es geht das ganze 6. Kapitel des Johannesevangeliums immer wieder um Brot. Und wir fangen mal ganz vorne an. Die ersten Verse im 6. Kapitel bei Johannes, da ist diese Geschichte, die wir als Speisung der 5000 kennen. Jesus ist mit seinen Jüngern am Ufer vom See Genezareth, an so einem Berg, und ganz viele Leute strömen dorthin. Und dann irgendwann stellt sich die Frage: Wie werden all die Menschen hier satt? Was ist denn mit einem schönen Abendessen? Wir haben nichts dabei. Und Jesus fragt: Ja, was können wir ihnen geben? Und da ist so ein Junge, das finde ich ein ganz schönes Detail, ein Junge, wir kennen nicht seinen Namen, wir wissen nichts von diesem Jungen, außer dass er 5 Brote und 2 Fische hatte und gesagt hat: Hier, nehmt das, damit die Leute satt werden. Wir lesen aber auch, dass es 5000 Leute waren. Und Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, ordnet an, dass sich die Menschen in kleinen Gruppen hinsetzen, so in Tischgemeinschaften. Und das machen sie. Und dann nimmt er diese 5 Brote und diese 2 Fische und er spricht das Dankgebet, das Tischgebet. Und gibt das Essen seinen Jüngern und sagt, verteilt. Und dann essen sie und alle werden satt. Und am Schluss lässt er die Essensreste einsammeln und es sind 12 Körbe voll mit Brot. Eine Brotvermehrung, ein Wunder. Das erste Mal, dass es um Brot geht in diesem Kapitel. Mittlerweile ist es Abend geworden. Die Jünger steigen in ein Boot und fahren auf die andere Seite des Sees, aber Jesus bleibt zurück. Der geht auf einen Berg und hat so ein bisschen Einsamkeit. Das Volk bleibt auch zurück und merkt, die Jünger gehen weg, Jesus bleibt. Am nächsten Morgen fragen sie sich, wo ist Jesus? Denn der ist weg. Der ist über Nacht nämlich auf dem See zu den Jüngern gegangen. Das hat das Volk natürlich nicht mitbekommen. Das Volk sucht also Jesus, findet ihn nicht und sagt dann irgendwann, na gut, dann gucken wir halt auf der anderen Seite vom See. Steigen in ihre Boote, fahren rüber und finden dort Jesus. Und sie finden Jesus, wissen, er ist nicht mit seinen Jüngern darüber gefahren, aber er ist jetzt hier. Und sie fragen ihn, Jesus, wie bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortet folgendermaßen. Amen, Amen, das sage ich euch. Und wer die Predigt von letzter Woche von Felix gehört hat, der weiß, Jesus macht das manchmal, dass er dieses Amen, was wir am Ende eines Gebetes haben, dass er das an den Anfang packt. Und dann etwas sagt, was besonders wichtig ist. Und er sagt hier nicht nur Amen, er sagt Amen, Amen, das sage ich euch. Wir wissen, jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Nochmal, Frage, Jesus, wie bist du hierher gekommen? Jesus antwortet, Amen, Amen, das sage ich euch. Jetzt bin ich hier verrutscht. Aber auch in meiner Bibel steht es da. Jesus sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr die Zeichen verstanden habt, die ich vollbracht habe. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Die wird euch der Menschensohn, so spricht Jesus von sich selbst, die wird euch der Menschensohn geben. Ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel bestätigt. Das ist also die Antwort von Jesus auf die Frage, wie bist du hierher gekommen? Was er sagt ist, ihr habt dieses Wunder gesehen, diese Brotvermehrung. Und ihr ahnt vielleicht, dass ich irgendwie auf komischem Weg hierher gekommen bin übers Wasser. Ihr habt die Wunder gesehen und ihr habt von diesem Brot gegessen. Aber eigentlich habt ihr nichts verstanden. Diese Brote, diese 5 Brote, die ich vermehrt habe, sodass 12 Körbe voller Reste zurückgekommen sind. Es geht doch nicht um diese Brote. Wenn wir die lange liegen lassen, dann vergammeln die. Das ist verderbliche Nahrung. Es geht doch nicht um verderbliche Nahrung. Es geht um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Und gleich darauf wird er von dem Brot des Lebens sprechen. Jesus sagt also, diese 5 Brote, die ich vermehrt habe, die verweisen auf das, was ich gleich Brot des Lebens nennen werde. Okay, soweit. Die Leute hören das. Und sie hören auch diesen Anspruch von Jesus, dass er ihnen dieses Brot zur Ewigkeit geben wird. Und jetzt fragen sie nach einem Zeichen. Nach einem Zeichen, dass Jesus sich ausweist und sagt, dass er wirklich diese Vollmacht hat. Wir wollen einen Beweis haben. Und sie sagen, unsere Vorfahren, unsere Väter und Mütter in der Wüste, damals, nachdem sie aus Ägypten geflohen sind, wo sie nichts zu essen mehr hatten, die bekamen so ein Zeichen. Gott hat ihnen das Manna gegeben. Jeden Morgen war auf einmal dort so brotartiges Zeug und das Volk nannte es Manna. Gott hat auf wundersame Weise das Volk Israel versorgt in der Wüste mit so etwas wie Brot, mit Manna. Und die Leute erinnern sich daran und sagen, unsere Vorfahren, die hatten das Manna als Zeichen. Was ist dein Zeichen? Jesus antwortet darauf folgendermaßen. Amen, Amen, das sage ich euch. Und wir merken auf, es ist wichtig. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das Leben schenkt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Okay. Jesus macht etwas ganz Ähnliches wie eben. Eben hat er diese 5 Brote von dem Wunder genommen und gesagt, die verweisen auf das Brot des Lebens. Jetzt nimmt er dieses Manna, das Zeichen, was die Vorfahren bekommen haben, und sagt, dieses Manna, das verweist eigentlich auch auf dieses Brot des Lebens. Euer Vater im Himmel gibt euch viel, viel mehr. Er gibt euch Brot zur Ewigkeit hin. Ich bin dieses Brot des Lebens. Ich bin der, der vom Himmel herabgekommen ist zu euch. Ich bin der, der euch die Ewigkeit bringt. Und diese Formulierung, ich bin das Brot, ist ganz spannend, denn im Johannesevangelium taucht es häufiger auf. Ich bin und dann ja irgendein Symbol, das Brot, ich bin das Licht, ich bin der Weinstock. Das taucht an 7 Stellen auf. Und Jesus benutzt diese Ich-Bin-Worte, um zu erklären, wer er ist. Mit Begriffen, die jeder Mann damals kannte. Und jede Frau. Und jedes Kind. Diese Ich-Bin-Worte drücken aus, wer er ist, wozu er gesandt ist, was er tut. Aber da steckt noch mehr drin. Wir hören das nicht. Aber so jüdische Ohren in der damaligen Zeit, die konnten diese Formulierung nicht hören, ohne dass da was klingelt. Denn Gott hat im Alten Testament sich dem Volk Israel vorgestellt mit dem Namen Ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus jetzt sagt, ich bin das Brot, das Licht, dann klingt da dieser Gottesname drin auf. Dann klingt da dieser Anspruch, göttlich zu sein, Gott selbst zu sein, irgendwie drin an. Jesus sagt also, ich bin das Brot, das euch Ewigkeit bringt. Das Volk hört das und die sind empört bis entsetzt. Vielleicht, weil sie diesen Gottesanspruch hören, vielleicht, weil sie denken, hey, wie kannst du von dir als Brot sprechen? Sie sind jedenfalls empört und Jesus merkt das natürlich und der legt noch einen nach. Jesus ergreift wieder das Wort und er sagt, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind trotzdem gestorben. Aber dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit diese Welt leben kann. Das ist nicht deeskalierend. Es ist nicht beschwichtigend. Es ist vielleicht auch nur so bedingt erklärend. Eigentlich verschärft es das Ganze nur noch. Jesus wiederholt das, was er eben gesagt hat mit dem Manna und jetzt setzt er noch einen drauf. Jetzt kommt eine Wendung. Er spricht von seinem Leib, von seinem Körper als dem Brot, das gegessen werden soll. Hey, Moment, das klingt nach Kannibalismus. Das kann er doch nicht ernst meinen. Also, wir haben ja schon einiges über diesen Jesus gehört und an dem scheiden sich die Geister, aber das toppt doch alles. Wie meint der das? Wir sollen seinen Leib essen. Es ist das Brot, was er gegeben hat. Diese Frage steht im Raum und wird Jesus gestellt. Und Jesus antwortet, und den Anfang dieser Antwort könnt ihr euch schon denken, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes, so spricht Jesus von sich, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr keinen Anteil am Leben. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, erhält das ewige Leben. Und am letzten Tag werde ich ihn vom Tod erwecken, denn mein Leib ist die wahre Nahrung. Und mein Blut ist der wahre Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Ihr Lieben, das macht's noch schlimmer. Eben hat er von seinem Körper als Leib, als Brot gesprochen, was gegessen werden soll. Jetzt spricht er auch noch von seinem Blut, was getrunken werden soll. Wieder nicht deeskalierend, wieder verschärfend. Jesus sagt, dass wir seinen Körper, seinen Leib essen und sein Blut trinken sollen. Dann bekommen wir ewiges Leben. Dann sind wir mit ihm verbunden und er mit uns. Wörtlich steht er, dann ist er in uns und wir in ihm. Er in uns und wir in ihm. Mathematiker unter uns, das geht mit Teilmengen nicht. A kann nicht Teilmenge von B sein, wenn B Teilmenge von A ist. Das ist irgendwie unlogisch, aber es drückt unfassbar enge Nähe aus. Er in mir und ich in ihm. Das ist die Verheißung, die darauf steht, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Das war damals für die Anwesenden freundlich formuliert, unverständlich. Völlig unverständlich. wir heute, nach Ostern, nach dem letzten Mal, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, wo er das Abendmahl eingesetzt hat, nach der Passion, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach 2000 Jahren Geschichte der Kirche, wo Abendmahl gefeiert wird, wir hören das mit anderen Ohren. Wir hören von seinem Leib, den er für uns gegeben hat. Und wir hören von seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Wir hören diese Verheißung im Kontext vom Abendmahl, diese Verheißung des ewigen Lebens, dieser unfassbaren Nähe, Verbundenheit mit Jesus, wir in ihm und er in uns. Und wir werden heute in diesem Gottesdienst Abendmahl feiern. Wir werden diese wahre Nahrung, von der Jesus spricht, zu uns nehmen können. Und auch diesen wahren Trank. Wir feiern Abendmahl und uns heute gilt diese Zusage des ewigen Lebens. Diese Zusage der innigen Verbundenheit. Er in uns, wir in ihm. Und wenn ihr einmal hier bei uns im Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert habt, dann ist euch vielleicht diese eine Formulierung aufgefallen. Jeder ist eingeladen, der getauft ist und an Jesus glaubt. Das ist ja irgendwie so eine Bedingung, die auch ausgrenzend empfunden werden kann. Warum? Warum nur, wer getauft ist und an Jesus glaubt? An sich sind wir doch eine Gemeinde, die unglaublichen Wert darauf legt, dass wir einladend sind, dass die ganze Stadt zu uns hierher kommen soll und mit uns Gottesdienst feiern soll und Gott kennenlernen soll. Warum hier diese Formulierung? Warum diese Einschränkung? Ich glaube, das wird durch diesen Text deutlich. Das wird durch das Wesen des Abendmahles deutlich. Wenn das Abendmahl bedeutet, dass wir Jesus in uns aufnehmen, dass er in uns und wir in ihm sind, dann ist das Abendmahl nicht irgendwas am Rand eines Christenlebens, sondern es ist die Quelle des Christenlebens. Die Quelle des Lebens eines Menschen, der Christ ist, in dem Christus ist und der in Christus ist. Das ist das Wesen des Abendmahls. Wenn du nicht getauft bist, aber an Jesus glaubst, dann ist der nächste Schritt, getauft zu werden. Teil der Gemeinde Jesu Christi zu werden und dann natürlich, so oft du willst und kannst, Abendmahl zu feiern. Und wenn du getauft bist, aber nicht an Jesus glaubst, dann ist der nächste Schritt, diesen Jesus kennenzulernen und zu verstehen, was es heißt, dass er seinen Leib für dich gegeben hat, dass er sein Blut für dich vergossen hat. Und wenn du dazu Ja sagst, dann glaubst du an ihn. Dann bist du eingeladen zum Abendmahl. Ich glaube, wer sich nach dem Abendmahl sehnt, der sehnt sich eigentlich danach, Christ zu sein. Denn Christsein ist nichts anderes als das. Christus ist in mir und ich bin in Christus. Das Abendmahl bedeutet also, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen mir und Christus. Dass es keine Trennung mehr gibt, dass nichts mehr zwischen mir und Gott steht. Keine Sünde, keine Schuld, keine Scham, nichts. Das Abendmahl wird damit zu einem Ort der Befreiung, zu einem Ort der Freiheit in Jesus Christus. Und das ist mir bei einem Abendmahl, was ich mitfeiern durfte, so richtig bewusst geworden. Und das möchte ich euch erzählen und dafür muss ich euch von Krischi erzählen. Krischi ist ungefähr 2 Jahre älter als ich, ist in meiner Heimatgemeinde und er hat Down-Syndrom, also Trisomie 21. Er ist also geistig eingeschränkt. Er nimmt die Welt anders wahr und ich habe von Krischi an einigen Punkten viel gelernt, was Gott angeht und was Glauben angeht. Zum Beispiel beim Abendmahl. Wir waren zusammen auf einer Silvesterfreizeit und wir haben in das neue Jahr gefeiert mit einem Gottesdienst. Und vor diesem Gottesdienst gab es 1 Stunde Stille. Jeder war bei sich und hatte 2 Blatt Papier. Auf diesen einen Zettel haben wir geschrieben, wofür wir dankbar sind im vergangenen Jahr. Und auf den anderen haben wir geschrieben, was uns belastet. Unsere Schuld, wofür wir uns schämen. Ja, was wirklich wie eine Last auf uns liegt. 1 Stunde ist ziemlich lang und da kommt ganz viel Schönes und ganz viel Schreckliches zutage. Und nach dieser Stunde Stille sind wir zusammengekommen und haben Gottesdienst gefeiert. Und in diesem Gottesdienst haben wir Abendmahl gefeiert. Und wir haben das so gemacht, dass reihum jeder nacheinander das Abendmahl eingenommen hat. Und zwar, nachdem er nach vorne gekommen ist und diesen Zettel mit der Schuld in einem Kamin verbrannt hat. Daraufhin das Abendmahl genommen hat. Und das haben wir so einer nach dem anderen gemacht. Und irgendwann war Krischi dran. Und Krischi ist mit diesem Zettel, den er mit Hilfe von einem Mitarbeiter geschrieben hat, nach vorne gekommen, hat ihn verbrannt, hat das Abendmahl empfangen und er hat aufgeatmet. Aus tiefster Lunge. Und er hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Und da habe ich verstanden, was das Abendmahl ist und was da passiert. Da habe ich verstanden, dass das Abendmahl wirklich ein Ort der Befreiung ist. Weil uns nichts mehr von Gott trennt. Keine Schuld. Die ist verbrannt, die ist weg. Weil wir in Christus sind und Christus in uns. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern und du dich entschließt, das Abendmahl einzunehmen, du dich entschließt, dieses Brot zu empfangen, mit der Zusage, Christi Leib für dich gegeben, und diesen Saft zu trinken, mit der Zusage, Christi Blut für dich vergossen. Wenn du das tust, dann darfst du aufatmen. Dann darfst du tief durchatmen. Dann darfst du über das ganze Gesicht strahlen. Denn das Abendmahl ist der Ort der Freiheit. Der Ort der Freiheit in Christus. Keine Trennung, keine Schuld mehr. Auf ewig bei Gott. So spricht Jesus hier davon, dass er seinen Leib für uns gegeben hat und sein Blut für uns vergossen hat. Und dass wir seinen Leib essen sollen und dass wir sein Blut trinken sollen zum ewigen Leben. Dafür, dass er in uns ist und wir in ihm. Davon spricht er und die Menschen damals, zu einem Großteil zumindest, wenn nicht alle, verstehen es überhaupt nicht. Und daraufhin heißt es hier, daraufhin wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und zogen nicht länger mit ihm umher. Was macht Jesus? Jesus schaut die 12 an, den Kreis seiner engsten Vertrauten, die er auserwählt hat, die engsten Nachfolger, die engsten Jünger, seine Freunde. Er schaut sie an und er fragt, wollt auch ihr mich verlassen? Und einer von ihnen, der vorlauteste, Petrus, der ergreift das Wort und er sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. Und wenn Gottes Volk sich diese Worte von Petrus zu eigen machen will und mit ihm sprechen möchte, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Du bist das Brot des Lebens. Du hast dein Leib für uns gegeben und dein Blut für uns vergossen und das wollen wir dankbar annehmen. Wenn Gottes Volk das möchte, dann ruft es Amen.